Wir fahren weiter in 1. Mose 14. Wir haben gesehen, Melchisedek segnet Abraham im Namen von El Elyon. Und Abraham anerkennt das, nimmt diesen Segen an, denn er gibt ja nach Vers 20 am Schluss den Zehnten von der ganzen Kriegsbeute diesem kanaanitischen König Melchisedek. Und interessant, was nachher folgt, liest du nochmals Verse 21, 22. Christian.
Und der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Danke, das reicht. Also, Abraham spricht jetzt mit dem König von Sodom und sagt, dass er zu Gott als Schwur seine Hand erhebt. Und zwar nennt er Gott hier wie? Wo? Ja, also da, wo es heißt, zu Gott, dem Höchsten. Das ist wieder El Elyon. Und zwar El Elyon, der Himmel und Erde besitzt. Genau diesen Namen gab Melchisedek in Vers 19. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, von El Elyon, der Himmel und Erde besitzt. Das ist der ganze Name Gottes. El Elyon, der Himmel und Erde besitzt. Und so nennt Abraham ihn auch, aber noch etwas dazu. Ja, er sagt, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, in der deutschen Bibel mit Großbuchstaben, und das bedeutet, ich habe es schon gehört, im Grundtext steht hier Jahwe. Also nicht ein CH, nicht Jahwe, sondern Jahwe, ein hörbares H. Ist nicht das Gleiche. Das ist also nicht wie Chevron, das ist Chet, aber eben ein H, das man hört, Jahwe. Und damit haben wir einen Namen, den die Kanaaniter nicht benutzt haben für ihre Götter. Jahwe war für die Kanaaniter kein Begriff. Damit wird wirklich der Gott der Bibel bezeichnet. Und nun identifiziert also Abraham den Gott, der ihm erschienen ist in Ur der Chaldäer, ihn herausgerufen hat, um Stammvater Israels und Stammvater des Messias zu werden, Jahwe, identifiziert er mit diesem El Elyon, an den Melchisedek glaubte. Das ist schon erstaunlich, oder? Aber da wurde eben, für Abraham wurde klar, der glaubt noch an den ursprünglichen Gott, den die Kanaaniter kennen konnten von Noah hier und seinen Söhnen. Nicht wahr? Das haben die eben ihren Nachkommen weitergegeben. Und ganz besonders ab dem Turmbau von Babel, da sind die verschiedenen Stämme auseinandergegangen und haben sich von dem Herrn abgewandt. In der folgenden Geschichte, Weltgeschichte, wurden die Stammesreligionen und später die großen Religionen, viel später, also Geschichte, zuerst Hinduismus und noch viel später dann Taoismus, Buddhismus und so weiter, aufgebaut. Die Völker haben sich so von Gott abgewandt. Paulus sagt in der Rede auf dem Areopag, dass damals die Zeiten der Unwissenheit begonnen haben. Genau. Und gewisse haben aber die Kenntnis von dem wahren Gott noch behalten. Und darum, ich habe ja heute schon gesagt, das Buch Hiob handelt ja von einer Geschichte, die noch stattgefunden hat, gerade in der Zeitepoche vor Abraham. Und Hiob, seine drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, dann auch dieser jüngere Freund Elihu, die kannten alle den wahren Gott. Das ist bei ihnen nicht verloren gegangen. Und so gab es eben manche, die haben diese Kenntnis von dem wahren Gott noch gehabt, und ebenso dieser Melchisedek. Der hatte eben nichts zu tun mit dieser Mythologie der, und mit dieser ganzen Perversion der Kananiter. Ich weiß, die Geschichte wird ganz kurz erzählt. Wie Abraham das genau festgestellt hat, wird uns nicht erzählt. Aber das ist geschehen. Und darum konnte er ihn so anerkennen und identifizieren. Und das hat sehr wichtige Bedeutung jetzt auch für die Mission. Ich war in Afrika, als die Missionare ganz besonders so ab dem 19. Jahrhundert in die Stämme gegangen sind. Da erlebt man eine Überraschung, dass praktisch alle afrikanischen Stämme wussten von einem Schöpfergott und haben ihm auch schöne Namen gegeben. Zweite Überraschung, die Missionare stellten fest, dass kaum in den Stämmen dieser Schöpfergott verehrt und angebetet wird. Und wenn sie dann gefragt haben, ja, warum betet ihr nicht zu ihm, dann je nach Stammesgruppe kam die Antwort: Unsere Vorfahren haben gegen den Schöpfergott gesündigt. Er ist zornig auf uns und hat sich von uns abgewendet. Und andere Stämme haben gesagt, er ist so erhaben. Er ist viel zu erhaben, wir sind so unbedeutend klein, wir sind gar nicht würdig, ihn anzubeten. Und wieder andere Stämme, und wirklich, das ist so komisch, diese Argumentation, die haben gesagt, dieser Gott ist gut und er hat uns nicht zuleide getan. Und darum müssen wir ihm keine Opfer bringen. Aber die bösen Geister, die machen uns Angst und darum besänftigen wir sie mit Opfer. Aber nichtsdestotrotz, das Wissen um den Schöpfergott war da. Und da konnten die Missionare ansetzen und zeigen, doch, dieser Gott ist zwar zornig auf unsere Sünde, aber er liebt uns und hat seinen Sohn gesandt. Und das erklärt auch, warum in Afrika so viele das Christentum übernommen haben. Viele äußerlich und oft mit Vermischung mit ihren Kulten, aber ganz viele auch echt, ganz, ganz viele. Und wie war es in China? Das war auch so eine Überraschung der Missionare, die ja besonders im 19. Jahrhundert, das war ja das große Erweckungszeitalter, wo man Weltmissionen entdeckt hat. Und da haben die festgestellt, ja, die Chinesen kennen aus ihrer frühesten Geschichte eben Shangdi, den Herrn des Himmels. Und Shangdi wurde nie durch ein Bild dargestellt. Und wurde verehrt als der Schöpfer. Und darum haben die Missionare gemerkt, wir können dort ansetzen. Und haben dann auch, nicht alle am Anfang, aber haben dann auch den Mut gehabt, das Wort für Gott in der Bibel zu nehmen, Shangdi. Johannes 3, Vers 16, also hat Shangdi die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und das erklärt auch, warum heute so viele Millionen Chinesen echte Christen sind, die zur Untergrundkirche gehören und verfolgt werden. Weil sie gemerkt haben, die haben uns nicht einen fremden Gott gebracht, sondern den Gott, den unsere Väter kannten, aber den wir vergessen haben. Und konnten ihn so wieder zurückbringen. Oder zum Beispiel die Bergstämme, man findet sie in Thailand, Burma, aber ursprünglich kamen sie von China her, die Karen und diverse weitere solche Bergstämme, die haben sogar die Tradition gehabt, unsere Vorfahren hatten vom Schöpfergott ein Buch. Und sie haben eben nicht darauf Acht gegeben und haben es verloren. Und dabei waren diese Stämme Analphabeten. Aber die hatten die Tradition, unsere Vorfahren hatten ein Buch und hatten auch die Tradition, eines Tages werden weiße Männer kommen und uns dieses verlorene Buch zurückbringen. Und darum, als der erste Missionar kam zu den Karen, die waren wie elektrisiert. Die hatten schon ein Haus bereit gemacht für den Botschafter, wenn er eines Tages kommen würde. Und dann sind in kürzester Zeit Tausende von Karen sind zum Glauben ans Evangelium gekommen. Also etwas, was man immer wieder antrifft. Dieses Wissen war noch da von Noah hier. An manchen Orten so verschüttet, aber da und eben sogar in bedeutenden Teilen der Welt, übrigens auch bei den Indianern, in Nord-, Mittel- und Nordamerika war dieses Wissen vom Schöpfergott da. Und Missionare konnten eben immer wieder da anknüpfen. Aber wir haben hier das Beispiel von Abraham. Und im Neuen Testament das Beispiel von Paulus. Er kam nach Athen, hat zuerst einen Spaziergang gemacht durch die Stadt und fand diesen Altar für den unbekannten Gott. Und als er dann abgeführt wurde zum Areopag vor dem Gerichtshof und man ihn befragte, was er da eben Neues verkündigt, dann konnte er sagen, ich bin herumgegangen in eurer Stadt und habe einen Altar gesehen mit der Aufschrift für den unbekannten Gott. Diesen verkündige ich euch. Wie bitte? Er sagt, diesen verkündige ich euch. Das heißt also, er konnte anknüpfen, weil er die Hintergrundgeschichte kannte. Um 600 vor Christus war Pest in Athen. Die Menschen starben massenweise. Man hat allen Göttern geopfert. Es hat nichts genützt. Bis der Areopag eine Delegation nach Kreta schickte zu Epimenides. Und der wurde nach Athen gebracht. Und er sagt vor dem Gericht, ihr habt allen Göttern geopfert, es hat nichts genützt. Also der Gott, der hinter dieser Plage steht, habt ihr nicht verehrt. Macht Altäre, opfert Lämmer, schreibt darauf für den unbekannten Gott. Haben sie gemacht, die Pest ist weggegangen. Und so konnte Paulus da ansetzen und sagen, diesen Gott verkündige ich. Und er nennt ihn dann unter anderem den Herrn des Himmels und der Erde. Wenn wir Herr des Himmels auf Chinesisch zurückübersetzen, Shang Di, ist der Ausdruck, verwendet er dort. Und da sehen wir also auch, da konnte er mit dem, was noch ein bisschen vorhanden war, er sagt ja den Athenern, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Und das war keine Beleidigung, denn sie haben dasselbe drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. Aber er konnte ansetzen. Und diese Möglichkeit gibt es also, aber man muss sehr, sehr aufpassen. Denn es kann auch Traditionen geben, die so mit dem Falschen verknüpft sind. Aber gerade in Afrika war das einfach, weil die Stammesreligion und die damit verbundene Hexerei und schwarze Magie, das war ganz getrennt. Das gehörte nicht, das war nicht miteinander vermischt. Eben, die haben normalerweise den Schöpfer gar nicht verehrt. Sie wussten von ihm. Und haben eben diese dunklen Stammesreligionen praktiziert. Und darum war das natürlich einfach, da musste man nicht irgendwie etwas auseinander dividieren. Und in China war das eben auch so. Shang Di, der hat dann eben nicht eine Rolle gespielt im späteren Buddhismus. Und so weiter. Und darum konnten die Missionare dort anknüpfen. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Ich weiß, die Kananiter haben das gleiche Wort El benutzt für einen falschen Gott. Für El, den Vater von Baal. Und das war ja auch ein Problem, als das Evangelium zu den arabischen Stämmen gebracht wurde. Muss die Bibel übersetzt werden. Welches Wort soll man nehmen für Gott? Und das war vor Jahrhunderten dann die Entscheidung der Missionare, wir benutzen das Wort Allah. Aber es war ihnen klar, Allah im Islam ist nicht derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Denn es wird auch ganz klar gelehrt, Allah hat keinen Sohn. Und die Bibel sagt, Gott hat einen Sohn, den einzigen Sohn. Und so war für sie klar, wir nehmen das Wort, Allah ist zusammengezogen, Ila. Ila ist das normale Wort für Gott in den semitischen Sprachen. Also, warum sagen wir auf Deutsch Gott? Das haben wir ja nicht aus der Bibel. Das haben auch die alten Germanen benutzt. Gott ist einfach das Wort für eben die höhere Macht, ja? Und so haben die genommen, Ila, und Al ist einfach der Artikel, also der Gott. Und die vorislamischen Araber, die haben Allah verehrt als einen von 360 Göttern in Mekka. Das war der Gott des schwarzen Steines. Und diese Götter hatten Symbole. Für Allah benutzen sie das Symbol des Halbmondes. Jetzt versteht man, warum auf Moscheen immer wieder Halbmonde zu sehen sind. Das ist eine Art Mondgottheit. Und die lehrten auch, er hat drei Töchter. Und das sind so Sterngottheiten. Ja, und der wurde Allah genannt. Die Missionare haben das gleiche Wort benutzt für den Gott der Bibel. Mohammed, wie soll man heute sagen? Ich stolpere immer wieder. Früher haben wir gesagt Mohammed, oder? Und die Gläubigen hat man genannt Mohammedaner. Jeder Muslim wäre schockiert, wir würden ihm sagen, er sei ein Mohammedaner. Oder eine Muslima, wir würden sagen, sie sei eine Mohammedanerin. Das akzeptiert sie gar nicht. Und darum haben wir uns ein bisschen in der Sprachwahl geändert. Wir sagen Muslim, Muslima. Und eben die glauben an einen dieser 360 Götter. Mohammed hat alle weggetan und nur den Gott des schwarzen Steines beibehalten. Und das war ein Götze von Mekka. Und darum haben die Missionare klar sehen müssen, wir können nicht den Gott der Bibel mit dem Gott des schwarzen Steines identifizieren. Das geht gar nicht. Aber sie haben das gleiche Wort benutzt. Und sie können sagen, ja, Al-Ila, das ist der normale Ausdruck für der Gott. Auf Deutsch wäre das der Gott. Aber das hat jetzt in der Praxis eben Vorteile. Wenn man eben jemanden begrüßt auf der Straße, wie geht es dir? Dann sagt er, Gott sei Dank. Aber er sagt, Hamdullahi. Also Allah sei Dank. Und die Christen in Ägypten, in Jordanien und Libanon, Syrien, da gibt es ja viele Christen, die sagen das Gleiche. Wenn ein Moslem sie, oder eben ein Muslim, sie fragt auf der Straße, wie geht's dir? Kif halak, hamdulillah. Es gibt keinen Streit im Alltag. Natürlich, wenn sie dann miteinander sprechen, wird klar, er meint mit Allah etwas anderes als der andere. Also wird erst nachher im Gespräch wird das klar. Aber sonst hätte man ständig Konflikte. Und aber geklärt muss die Sache werden. Man kann das nicht einfach so offen lassen. Und ich weiß manchmal, wenn ich Muslime begrüße, Kifalak, und dann sagt Hamdullahi, und dann fragt er mich auch, und ich sage Hamdullahi. Wenn der wüsste, was ich ganz genau meine damit. Ja, aber dann im Gespräch muss man das eben klar machen. Und das ist auch so, wenn Muslime zum Glauben kommen, dann erkennen sie ganz klar, der Gott im Koran, das ist nicht der Gott der Bibel. Und wie heißt Jesus im Koran? Isa. Und wie sagen die ägyptischen Christen oder die jordanischen für Jesus? Die sagen eben nicht Isa. Im Türkischen schon. Das ist wieder anders. In Türkei sagen das gleich, Isa. Und dann müssen die im Gespräch klären, aber mit Isa meine ich den Jesus der Bibel und nicht den Jesus des Korans. Ist nicht das Gleiche. Denn im Koran wird Isa beschrieben als von Allah erschaffen, aus dem Nichts im Mutterleib der Maria. Also wird geleugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. 1. Johannes 4. Das ist der Geist des Antichrists. Wird doch gesagt, 1. Johannes 4. Also, in der Türkei muss man dann da klären, aber bei Jesus ist es einfacher im Arabischen, da sagt man eben in Ägypten, überall in der arabischen Welt sagt man Yeshua. Yeshua al-Masih. Yeshua ha-Mashiach. Jesus, der Messias, der Christus. Also, da ist es so klar. Bei dem Wort Gott ist es mal zuerst nicht klar, man muss definieren. Aber wenn man über Jesus spricht, dann ist es sofort klar, dann sagt man Yeshua. Da heißt man sofort, der glaubt nicht an den Jesus des Koran, sondern an den Jesus der Bibel. Aber jetzt ist die Frage, wie soll man das handhaben? In 2. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, Vers 4.
Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut.
Paulus ist entsetzt über die Korinther. Die waren im Glauben so in einem schlechten Zustand, als wahre Gläubige, dass er sagt, wenn einer kommt und einen anderen Jesus predigt, das würdet ihr akzeptieren. Und wenn einer kommt und ihr da dabei einen anderen Geist empfangt, sehr aktuelles Thema, im Zusammenhang mit dem Problem der Charismatik, ein anderer Geist, wenn Menschen nach hinten umfallen und so weiter, sagt ihr, das würdet ihr ertragen. Schockierend. Und er sagt sogar, ein anderes Evangelium würdet ihr akzeptieren. War so schlimm. Aber jetzt geht es mir vor allem darum, er sagt einen anderen Jesus. Das ist der gleiche Ausdruck. Und so ist es nämlich, wenn man mit einem Zeugen Jehovas spricht, dann spricht er über Jesus. Und wir auch. Aber im Gespräch muss klar werden, der Jesus der Zeugen Jehovas ist nicht der Jesus der Bibel. Und zwar glauben sie, Jesus sei der Erzengel Michael. Ziemlich schockierend, das sagen sie nicht zuerst an der Türe. Das kommt dann erst später. Und bei den Mormonen, genau, ähnlich. Die sagen, Jesus sei ein Bruder von Luzifer gewesen. Gotteslästerung. Auch die meinen, die benutzen Jesus und die benutzen das Evangelium, die benutzen alle unsere Ausdrücke. Und am Anfang haben wir das Gefühl, das sind evangelikale Christen. Und die verraten einem nicht, was alles dahinter steckt. So ein totaler Sumpf. Wirklich. Aber dieser Jesus ist eben nicht der Jesus der Bibel. Die Zeugen Jehovas sagen, der Erzengel Michael und nicht von Ewigkeit her Gott. Und darum muss man sagen, das gleiche Wort, aber etwas anderes. Und darum ist es eben nicht unbedingt ein Problem jetzt in der arabischen Welt, wenn Christen und Muslime von Allah sprechen. Das gleiche Wort. Aber man muss dann erklären, was man genau glaubt. Das ist der wichtige Punkt. Und dabei Abraham war es eben auch. Er sprach von El, Melchisedek, so wie die anderen Kananiter. Aber Abraham musste erkennen, die anderen Kananiter, die meinen mit El einen anderen Gott. Aber Melchisedek, der glaubt noch an den wirklichen Gott. An Gott, den Höchsten. Und Abraham identifiziert ihn mit Yahweh, Herr, in Vers 22. Und jetzt, ich habe das noch ein bisschen angedeutet, wird uns auch klar, diese Bundesgenossen von Abraham, Aner, Eschkol und Mamre, in Vers 24. Und in Vers 13 heißt es ja von ihnen, das waren seine Bundesgenossen. Und wir hatten ja gelesen, in Kapitel 13, Vers 18, ganz am Anfang, Abraham wohnte unter den Terebinten Mamres. ein Mamre. Das waren offensichtlich auch Kanaaniter, die noch an den wahren Gott glaubten. Die gab es unter den Kanaanitern. Und im Neuen Testament wird Melchisedek wieder aufgenommen. Wo? Wer hilft? Hebräer. Jawohl. Das Thema Melchisedek spielt eine ganz große Rolle in dem Hebräerbrief. Aber lesen wir doch mal Hebräer 7. Mal Verse 1 bis 3, bitte, Christian.
Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer.
Da haben wir neutestamentlich eine Anweisung, wie man predigen soll oder Bibelkommentare schreiben soll. Nicht wahr? Wir haben jetzt gelesen, heute 1. Mose 14, 17 und folgende. Und nun, der nächste Schritt macht hier der Hebräerbrief in Kapitel 7. Er fasst ganz kurz die Hauptpunkte im Text zusammen. Er sagt, Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, so wird er beschrieben. Dann sagt er, er ging Abraham entgegen, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte. Also fast ganz kurz zusammen, was im Text steht. Dann hat er ihn gesegnet und Abraham hat ihm den Zehnten von allem gegeben. Nicht wahr? Wir haben doch ganz am Anfang 1. Mose 14 gelesen mit diesen Namen von all diesen Königen, da vier Könige und fünf Könige. Und es ist oft für den Bibelleser zunächst mal ein bisschen verwirrend. Da muss man eben Ordnung schaffen. Kann man erklären, das sind diese fünf Könige, das sind die vier Könige. Und hier jetzt muss man sagen, eben Melchisedek, der war König von Salem, Priester Gottes und so weiter. Und einfach mal feststellen, was steht im Text. Das ist das Erste. Und dann geht er einen Schritt weiter. Also übrigens ohne Zweifel Paulus, der einen Hebräerbrief geschrieben hat. Da sagt er, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt. Jetzt übersetzt er den Namen Melchisedek, auf Hebräisch Malchisedek. Das heißt König der Gerechtigkeit. Übersetzt die Namen. Da wird uns gezeigt, wir sollten beim Bibellesen auf diese Namen achten und sie übersetzen. Eine gute Hilfe ist, man findet auf dem Internet Abraham Meister, die Namen der Bibel. Es gibt auch andere Lexikas, die auch gut sind. Aber eben Namen übersetzen. Und wir werden jetzt sehen, der Hebräerbrief macht klar, dass dieser Melchisedek ein Hinweis ist auf den Herrn Jesus. Der einmal König sein wird über die Welt, von Jerusalem aus, im tausendjährigen Friedensreich. Und darum ist wichtig, der Name Melchisedek, König der Gerechtigkeit, ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der einmal als der gerechte König über die Welt regieren wird. Und dann sagt er, er ist König von Salem. Aber Salem muss man auch übersetzen. Haben wir auch schon gemacht. Das heißt König des Friedens, weil Salem Frieden heißt. So wird eben der Jesus als König in Frieden einmal über die ganze Welt regieren. Und dann sagt Paulus weiter, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend. Nicht wahr? Wenn man liest von Melchisedek, dann muss man das lesen, was da steht und sich auch überlegen, und was steht nicht. Steht nicht, wer sein Vater war und seine Mutter. Es wird nichts gesagt in der Bibel über seine Geburt. Und sein Tod wird auch nirgends erwähnt. Er wird einfach plötzlich hier in der Abrahamsgeschichte beschrieben. Und jetzt macht der Hebräerbrief klar, das hat auch eine Bedeutung. Der Heilige Geist hat das so beschrieben, um ihn so ähnlich darzustellen, wie der Sohn Gottes ist. Der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes, ohne Anfang, ohne Ende. Es gibt auch die verrückte Auslegung, zum Beispiel die Mormonen lehren das, dass man Melchisedek mit Jesus Christus identifiziert. Das ist eine Erscheinung gewesen von Jesus Christus. Das stimmt nicht. Hier wird ja klar gesagt in Vers 3, aber dem Sohn Gottes verglichen. Ganz wörtlich sagt die Fußnote der Elberfelder, Fußnote 8, ähnlich gemacht. Das heißt, der Heilige Geist beschreibt Melchisedek so extra ohne Geburt, ohne Tod, ohne Vorfahren, um ihn in der Beschreibung dem Sohn Gottes ähnlich zu machen, der als Sohn Gottes keinen Anfang hat und kein Ende. Und es ist interessant, das heißt nicht, aber dem Herrn verglichen, bleibt Priester auf immer da, sondern es heißt dem Sohn Gottes verglichen. Das macht klar, der Herr Jesus ist der ewige Sohn. Er wurde nicht erst Sohn Gottes durch seine Menschwerdung. Natürlich, er wurde von Gott gezeugt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Herr Jesus ist als Mensch Gottes Sohn. Aber in seiner Gottheit ist er von Ewigkeit her Gottes Sohn. Der Vater ist sein Vater von Ewigkeit her und er ist von Ewigkeit her Sohn. Er ist nicht geworden. Aber eben in der Beschreibung ist Melchisedek so beschrieben, dass er ähnlich ist dem Herrn Jesus gleicht. Und so lernen wir, wie man Bibel auslegen muss und wie man Typologie, also diese vorbildlichen Hinweise auf die Zukunft, wie man das angehen muss. Und weiter Christian, Vers 4. In Hebräer 7.
Ah, genau. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging.
Danke. Also, hier wird noch deutlich gemacht, durch eine ganz interessante Argumentation. Abraham hat Melchisedek den Zehnten gegeben. Aber später wird ja Levi von Abraham abstammen. Nicht wahr? Über Abraham, Isaac, Jakob und einer der 12 Söhne Jakobs war Levi. Und aus Levi kam dann das Priestertum Israels. Alle Priester mussten Nachkommen von Levi sein. Aber dadurch, dass das Prinzip gilt in der Bibel, der Größere segnet den Geringeren, wird klar, Abraham wurde von Melchisedek gesegnet. In dem Fall ist in seiner Position vor Gott ist Melchisedek höher gestellt als Abraham. Und weil eben Abraham ihm den Zehnten gegeben hat, hatte eigentlich auch gerade sein Nachkommen, nämlich das Priestertum aus dem Stamm Levi, gezehntet. Damit wird klar, dass das Priestertum, das Aaron und seine Söhne und ihre Nachkommen hatten, ist niedriger als das Priestertum von Melchisedek. Und dann macht Paulus so etwas Grandioses. Er verweist im Hebräerbrief auf Psalm 110, auf einen messianischen Psalm. Schauen wir in Kapitel 5, Hebräer 5, Vers 5.
So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.
Ja, dieses Wort, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, ist ein Zitat aus Psalm 110, Vers 4. Das ist dieser Psalm, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe, deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Da spricht Gott, der Vater, zu dem Herrn Jesus, dem Messias. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und dieser Psalm bezieht sich also auf den Messias. Der Herr Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel gegangen und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Da wurde Psalm 110, Vers 1 erfüllt. Aber in Vers 4 heißt es, Gott, der Vater, sagt ihm, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und darum steht hier in Hebräer 5, Vers 10, dass der Herr Jesus, als er in den Himmel ging, von Gott begrüßt wurde. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und damit will der Hebräerbrief zeigen, das Hohepriesteramt von Jesus Christus ist höher als das Priestertum aus dem Stamm Levi. Und wir wissen, ab dem Jahr 70, der Tempel wurde zerstört, hat der ganze Opferdienst aufgehört. Bis heute. Aber in dieser Zeit wissen wir, der Herr Jesus ist im Himmel als hoher Priester. Und Hebräer 7 sagt, dass er für uns betet als hoher Priester im Himmel. Aber er ist eben hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, was eine höhere priesterliche Ordnung ist, die höchste. Und das ist so grandios, wie der Hebräerbrief diese Dinge aufgreift, die Geschichte in 1. Mose 14, dann die Verknüpfung mit Psalm 110. Da mussten diese Hebräer, das waren ja alles Juden, die mussten nur staunen. Wow, da hätten wir nie dran gedacht. So grandios, wie das hier erklärt wird. Und so ist also Melchisedek ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der König und Priester in einer Person sein würde. Ich war in Israel, die Könige waren immer aus dem Stamm Juda und die Priester immer aus dem Stamm Levi. Es gab Gewaltentrennung, man konnte nicht König und Priester zugleich sein, weil diese große Machtkonzentration eine Gefahr ist. Wurde getrennt. Aber der Messias wird beides vereinen und wir sehen, bei Melchisedek war das so. Der hat auch beides in sich vereint und ist damit ein Hinweis eben auf den Messias. Und so sehen wir also hier etwas ganz Grandioses. Dieser Melchisedek kommt da ins Tal, ins Königstal runter, das eben neben der Königsstadt war, auf dem Südabhang des Berges Zion. Und er gibt Brot und Wein. Und das weist natürlich hin auf das Blut und den Leib des Herrn Jesus. Das war nicht das Abendmahl. Aber die Symbolik ist da. Und der Herr Jesus erklärt ja in Johannes 6, ich bin das Brot aus dem Himmel. Wir können damit schließen. Johannes 6. Vers 35, bitte.
Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.
Und dann führt der Herr Jesus das weiter aus in Vers 51.
Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit.
Also der Jesus sagt, wer ihn aufnimmt, wirklich, so wie man isst und das Brot in sich aufnimmt, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und ganz wichtig, das Wort Essen hier ist im Griechischen ein Aorist. Das heißt, wer den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also wer sich einmal richtig bekehrt, der ist für ewig errettet. Das sagt dieser Vers aus. Aber dann haben wir Vers 54.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank.
Hier haben wir auch das Wort isst. Nicht wahr? Im Deutschen. Wie in Vers 51. Aber im Griechischen ist es eine andere Form. Hier ist es Essen im Durativ. Das heißt, etwas, was man immer wieder tut. Der Sinn ist also hier, wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Da sagt der Herr nicht, der bekommt ewiges Leben, sondern der hat ewiges Leben. Einer, der ewiges Leben hat, ein Wiedergeborener, der ernährt sich von dem Herrn. Der beschäftigt sich mit dem, was der Herr Jesus in seiner Liebe für uns getan hat am Kreuz. Und davon nährt er sich. Immer wieder. Nun, habe ich aber in Vers 35 gelesen. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Aber wenn man immer wieder isst, dann hat man doch einen geistlichen Hunger. Ja? Nun, es ist eben so, dass in Vers 35, wer zu mir kommt, erchomenos, das ist Durativ. Also wer immer wieder zu mir kommt, den wird nicht hungern, wird nicht dürsten. Das heißt, der muss nie eine geistliche Hungersnot erleben.
Okay. Ja? Ist das nicht auch eine Parallele zu der Situation, die in Johannes 4 beschrieben wird, mit lebendigem Wasser?
Ja, natürlich. Dort sagt der Herr auch zu dieser Frau, wer von dem Wasser trinkt, das er gibt, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das will sagen, dass man in dem Herrn Jesus die volle Befriedigung bekommen kann. Und das wird gelten für die ganze Ewigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass man als Gläubiger nicht Durststrecken erlebt. Nicht wahr? Aber da muss man immer wieder zum Herrn kommen. Also der, der immer wieder kommt, der wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, der wird in dem Herrn völlig befriedigt und gesättigt werden. Das ist die Aussage. Und nun, eben Melchisedek bringt diese Symbole, wunderbar, zu Abraham, nachdem er eben erschöpft war, was der hinter sich hatte. Das war nicht mit dem Auto. Bis da, von Jerusalem jetzt ausgesehen, bis nach Tel Dan hoch. Und dann bis nach Damaskus und noch weiter. Und wieder zurück. Hunderte von Kilometern. Da kommt da... Und Melchisedek kommt mit Brot und Wein, um ihn zu stärken. Wer immer wieder zu mir kommt, den wird nicht hungern, wird nicht dürsten. Ja, wollen wir an dieser Stelle schließen für heute.